Es begrüßt Sie, Markus Latton. Was man sich vor noch nicht allzu langer Zeit nur hinter vorgehaltener Hand zugeflüstert hat, ist mittlerweile fast schon zu einem Smalltalk-Thema geworden. Der Gang zum Psychotherapeuten. Immer mehr Menschen machen eine oder suchen eine Therapie. Das Stigma ist verloren. Oder sagen wir, scheinbar. Wir schauen in der kommenden Viertelstunde auf Therapieformen für kriegstraumatisierte Kinder und Jugendliche und auf Therapeuten, die selbst eine Therapie benötigen. Aber jetzt erstmal wollen wir zwei Begriffe klären, die oft in einem Atemzug genannt werden. Seelsorge und Psychotherapie. Worin unterscheiden die sich eigentlich? Man könnte ja sagen, beide wenden sich Menschen in schwierigen Situationen zu. In beiden steckt das Wort Seele, eben griechisch Psyche. Aber die Unterschiede sind doch größer, hat Kirsten Dietrich im Gespräch mit psychologisch geschulten Seelsorgern herausgefunden.
Oft ist es nur eine einfache Frage. Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen eigentlich? Katja Dubisky fragt das oft. Bei Geburtstagsbesuchen, Trauergesprächen, Vorbereitungen für Gemeindeaktivitäten.
Und wenn dann eine tiefe Antwort kommt sozusagen. Das sind schon seelsorgerliche Situationen. Da muss nicht ein Problem benannt werden. Da muss niemand weinen. Da müssen wir keine Lösung finden, sondern da spürt jemand, mein Gegenüber will wirklich wissen, wie es mir geht. Und ich kann das jetzt erzählen, was gerade bei mir ist.
Seelsorge geschieht oft einfach nebenbei, zufällig, wenn die Situation gerade passt, sagt Dubisky. Sie ist evangelische Pfarrerin und Diplompsychologin.
Ich weiß nicht von Anfang an, wird es ein langes Gespräch, wird es ein fröhliches Gespräch oder ein trauriges Gespräch? Welche Themen kommen raus? Und vor allem, wie soll am Ende die Person rausgehen? In der Psychotherapie habe ich ja viel klarer eine Linie. Also ich habe einen Ausgangspunkt, eine Diagnose und ich habe einen Zielpunkt. Es soll sich irgendwas gebessert haben, eine Symptomatik sich reduziert haben. Das ist der Weg viel begrenzter.
Seelsorge und Psychotherapie haben beide die Seele im Namen und sie kümmern sich beide um die innere Befindlichkeit des Menschen. Das klingt sehr nah, aber in der Praxis sind sie tatsächlich weiter voneinander entfernt, als man erstmal denken würde. So gäbe es in der Theologie nur ein sehr eingeschränktes Bild von der Psychologie, sagt Dubisky. Meist würde man nur psychoanalytische Linien wahrnehmen und kognitive Verhaltenstherapie ignorieren. Andersherum lehnte die Psychologie lange Zeit alles Religiöse ab, sagt Michael Utsch, der als Psychotherapeut arbeitet und auch Theologie studiert hat.
Natürlich gibt es Glaubensformen, die krank machen, die hinderlich sind, die auch bestimmte seelische Störungen hervorrufen. Aber mindestens genauso eindeutig ist belegt, dass auch bestimmte Glaubensformen der Krankheitsbewältigung oder Schicksalsbewältigung dienen. Und das ist ja auch mal eine schöne Nachricht.
Wer betet, lebt länger und glücklicher. Manche christlich orientierte Seelsorge greife solche Studien gerne auf. Allerdings schränkt Utsch ein, Glaube sei keine psychotherapeutische Methode, nur eine Ressource für diejenigen, die sowieso schon glauben.
Das gilt religionsübergreifend. Da gibt es also keine Unterschiede, ob dieser Glaube jetzt jüdisch oder christlich oder buddhistisch oder muslimisch ausgeprägt ist. Allerdings sagt die Forschung eindeutig, dass nur ein solcher Glaube verändernd wirkt, der verinnerlicht ist, der in meine Persönlichkeit, in mein Selbstverständnis, in meine Alltagsgestaltung übernommen ist.
So erlebt es Mohammed Imran Sagir, Leiter des muslimischen Seelsorgetelefons. Wer dort anruft, würde psychotherapeutische Hilfe vielleicht nicht als für sich angebracht einschätzen. Bei einem seelsorgerlichen Gespräch im vertrauten religiösen Umfeld ist die Schwelle viel niedriger.
Meistens sind es aber zwischenmenschliche Dinge, also 50-60% sind eher familiär geprägte oder umfeldgeprägte Dinge. Aber es gibt auch so Sachen wie finanzielle Schwierigkeiten, es gibt natürlich Todesfälle in der Familie, Krankheiten.
Die Ehrenamtlichen des muslimischen Seelsorgetelefons sprechen mit den Anrufenden klar erkennbar als gläubige Muslime und Musliminnen. Aber auch Sagir betont, die religiöse Dimension dieser Beratung kann immer nur ein Angebot sein.
Manchmal stellt man als Seelsorger auch etwas zur Verfügung, also wenn es um Sinn und so weiter geht und der Mensch kommt da nicht weiter, dann kann man auch mal sagen, also ich habe etwas, was ich an Gedanken habe, das kann ein religiöser Gedanke sein, kann was völlig anderes sein, wo man sagt, ich stelle Ihnen mal was zur Verfügung, vielleicht können Sie was damit anfangen, aber es ist ja dann dem Seelsorgesuchenden quasi überlassen, ob er da Zugang findet oder nicht, also das kann ich ihm ja schwer aufzwingen.
Für Pfarrerin und Psychologin Katja Dubisky sind inzwischen die Zuständigkeiten klar abgegrenzt.
Es ist eine Ergänzung tatsächlich, weil es unterschiedliche Ziele geht. Psychotherapie, da geht es um die Gesundheit, um die Verbesserung, um die Lebensumstände. Und Seelsorge hat ein religiöses Anliegen. Da darf alles sein im Angesicht Gottes.
Sagt Katja Dubisky, mit der Pfarrerin und Psychologin hat unsere Autorin Kirsten Dietrich über die Unterschiede zwischen Seelsorge und Psychotherapie gesprochen. Bei Kindern und Jugendlichen, die sich in Psychotherapie befinden, benötigt man oft ein ganz anderes Fingerspitzengefühl als bei Erwachsenen. Das gilt umso mehr, wenn die Betroffenen aus Kriegsgebieten geflohen sind und mit ihren Traumata oft allein dastehen. Wie auch ganz aktuell angesichts von über 100.000 Kindern aus der Ukraine, die derzeit in Deutschland zur Schule gehen. Der Verein Xenion, Psychosoziale Hilfe für politisch Verfolgte, setzt sich für diese oft vernachlässigte Gruppe ein. Janina Meiering arbeitet für den Verein als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ich habe mich mit ihr unterhalten und wollte am Anfang von ihr wissen, warum die therapeutische Arbeit mit ihren jungen Patienten so anders ist.
Ich glaube, dass es vor allen Dingen bei Kindern wichtig ist zu beachten, dass im Hintergrund bestimmte Entwicklungsprozesse stattfinden, stetig stattfinden. Und das muss man natürlich wissen, was ist gerade da Thema. Und es ist auf der anderen Seite auch eine riesige Chance, weil wir natürlich, gerade wenn wir auch nach traumatischen Erfahrungen zeitnah die Kinder und Jugendlichen sehen und behandeln können, dann ist da eben auch aufgrund der im Hintergrund stattfindenden Entwicklung und dadurch, dass verschiedene Prozesse noch nicht abgeschlossen sind, die Chance, sehr schnell auch zu intervenieren und in der Regel auch eine gute Prognose, wenn man auch zeitnah mit Unterstützung reingeht, sage ich jetzt mal. Das ist so das eine, was mit Sicherheit beachtet werden muss. Das andere ist natürlich, dass gerade wenn man jetzt sich zum Beispiel unbegleitete Kinder und Jugendliche ankommen, also die ohne ihre Familien auch fliehen müssen, dann sind da natürlich noch ganz viele andere Konstellationen wichtig auch. Dann müssen zum Beispiel Entwicklungsprozesse beschleunigt werden. Zum Beispiel müssen dann die Kinder und Jugendlichen sehr viel schneller in die Autonomie, in die Selbstständigkeit reingehen, als das normal der Fall wäre. Und solche Aspekte muss man auch immer wieder berücksichtigen, weil wenn natürlich Entwicklungsschritte zu schnell gegangen werden müssen, dann geht das auch immer mit einer emotionalen Überforderung einher. Und das sind so, denke ich, wichtige Aspekte, auf die man achten muss.
Sie arbeiten ja auch für diesen Verein Xenion, der sich ja speziell um Geflüchtete und um politisch Verfolgte kümmert. Da haben Sie ja sicherlich auch mit den Kindern und Jugendlichen zu tun, wie Sie es gerade gesagt haben, die jetzt aktuell vor dem Ukraine-Krieg fliehen. Was beobachten Sie denn da ganz speziell für psychische Probleme und Erkrankungen?
Also jetzt speziell auf die ukrainischen Kinder und Jugendlichen ist es so, dass wir, also ich sag mal, bei anderen Kindern und Jugendlichen aus anderen Herkunftsländern ist es oft so, dass die Jugendlichen und Kinder durch den langen Fluchtweg natürlich schon eine lange Phase hinter sich haben, in der sie irgendwie funktionieren mussten, in der sie vielleicht auch alleine funktionieren mussten, in der natürlich auch nochmal zusätzliche Traumatisierung obendrauf kam. Das ist bei den ukrainischen Jugendlichen ein bisschen anders. Die kommen natürlich sehr viel schneller auch bei uns an. Und ich erlebe viele noch sehr viel akuter, sage ich jetzt mal, in diesem Prozess, dass sie jetzt auf einmal allein auf sich gestellt sind und in dieser Überforderung. Das ist bei zum Beispiel einem afghanischen Jugendlichen, der schon eine 2-3 Jahre Odyssee an Fluchtweg hinter sich hat. Da sind die Belastungen natürlich sehr viel nachhaltiger und sehr viel langfristiger. Aber viele haben sich auch schon ein Stück weit arrangiert und sind nicht in so einer akuten Erregung drin und müssen ganz schnell reagieren. Da ist es alles meist schon ein bisschen gesettelter, was natürlich nicht heißt, dass es weniger schlimm ist. Aber das macht so einen Unterschied aus, dass viele massiv verunsichert sind, sich erstmal orientieren müssen, gar nicht wissen, was jetzt los ist, noch in so einer völligen Stresssituation drin sind und ganz viel auch Informationen, Rückversicherung brauchen und die aber auch, wenn sie die bekommen, sich auch schneller auch wieder beruhigen können und annehmen können, weil eben diese Dauer der Überforderung noch nicht so lange anhaltend ist, sage ich jetzt mal. Und auch Symptome sich noch nicht so chronifiziert haben, wie das vielleicht der Fall ist, wenn da eine sehr lange Spannweite auch an Überforderung im Hintergrund steht.
Wie würden Sie denn allgemein die Versorgungslage in der Psychotherapie hier in Berlin, hier in Deutschland beschreiben? Wo fehlt es denn da ganz konkret?
Ja, schwierig. Es ist also bei, sag ich mal, deutschen oder Berliner Kindern und Jugendlichen sind natürlich ebenfalls Wartezeiten. Bei Geflüchteten sind die aber sehr viel höher. Also wenn man sich so auch die Studien oder die Berichte zur Versorgungslage von der BAF, also von unserer bundesweiten Arbeitsgemeinschaft anguckt, dann warten zum Beispiel traumatisierte Geflüchtete durchschnittlich 7 Monate und länger. Bei uns sind die Wartezeiten für einen Therapieplatz im Kinder- und Jugendlichenbereich liegen über einem Jahr. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, in der Regelversorgung sind sie so bei 4 bis 4 Monaten. Das ist ein bisschen weniger, aber das ist auch nicht optimal. Und das Problem ist eben, dieses je länger man wartet, desto größer die Gefahr von Chronifizierung, von schwierigeren Verläufen, von ja, Auswirkungen negativen auf die gesamte Entwicklung und die Integration der Kinder und Jugendlichen. Und das ist das, was so fatal ist und was uns auch immer wieder so ärgert, dass wir sehen, wenn schnell reagiert wird, dann gibt es sehr viel bessere Prognosen. Und immer dieses, ja, dieses Warten müssen macht es eben sehr viel schwieriger für alle Beteiligten. Das ist auch für uns oftmals schwer aushaltbar, dass wir, stellt sich jemand vor, wir sehen, da ist ein massiver Behandlungsbedarf. Und wir wissen, wir müssen ihn auf die Warteliste setzen und das dauert jetzt eine ganze Weile.
Soweit Janina Meiering vom Verein Xenion. Mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin habe ich gesprochen über die Kriegstraumata von jungen Geflüchteten aus der Ukraine und die Arbeit mit ihren jungen Patienten. Unser Schwerpunkt heute ist die therapierte Gesellschaft. Am Anfang haben wir besprochen, dass der Gang zum Psychotherapeuten trotz gestiegenem Verständnis nach wie vor mit Scham behaftet ist. Das gilt auch für diejenigen, von denen man meinen könnte, sie sollten es besser wissen. Ärzte und Therapeuten. Sind sie es doch, von denen man Hilfe erwartet, aber keine Hilfsbedürftigkeit. Die Heiligenfeld-Klinik Berlin ist eine psychosomatische Klinik in Marzahn-Hellersdorf, die sich unter anderem auf diese Berufsgruppe spezialisiert hat. Matthias Bertsch hat mit dem Chefarzt der Klinik darüber geredet, warum sich Menschen in ärztlichen und therapeutischen Berufen oft schwer tun, selbst Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Der erste Schritt ist meist nicht der in eine Klinik, sondern es ist erstmal schwierig, sich einzugestehen, dass es eine psychische Problematik gibt. Es ist schwierig, sich einzugestehen, dass ich mit meinen eigenen Konfliktbewältigungsmechanismen mit der aktuellen Situation nicht zurechtkomme. Von daher führt der Weg meist über einen hohen Leidensdruck in die Klinik, dass ich einfach merke, es geht nicht mehr anders. Ich brauche einfach die Hilfe und zwar jetzt.
Sven Steffes Holländer ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Chefarzt der Heiligenfeld-Klinik in Berlin. Er weiß, wie schwierig es für viele Menschen ist, sich selbst als psychisch krank wahrzunehmen.
Es ist abstrakt, sich mit einer psychosomatischen Erkrankung auseinanderzusetzen, solange es einen selbst nicht betrifft. Weil dann kommt sowas ins Spiel wie, ich bin ja eigentlich gar nicht ängstlich oder ich bin doch gar kein depressiver Typ. Und was Menschen ausklammern, ist, dass diese Erkrankungen uns alle betreffen.
Und doch tut sich gerade seine eigene Berufsgruppe mit dieser Einsicht schwer, räumt der Mediziner ein.
Also ich komme gerade auch aus dem Gespräch mit einer Ärztin und das Schwierige ist tatsächlich der Rollenwechsel. Ich bin es gewohnt, dass ich derjenige bin, der Lösungen findet. Ich bin gewohnt, dass ich quasi manage, wie die Erkrankung des Gegenübers behandelt wird. Und Ärztinnen und Ärzte sind in der Regel schlechte Patienten. Sie lernen wenig auf sich selbst zu achten. Das fängt schon im Studium an. Das Studium, würde ich im Nachhinein sagen, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Es ist eine Fülle an Stoff, der in kurzer Zeit zu verarbeiten ist. Und ich lerne schon, meine eigenen Bedürfnisse sind eigentlich gar nicht so wichtig. Die haben hier gar keine Bedeutung.
Dazu kommt ein weiterer Aspekt, Scham.
Also das nach außen vertreten zu müssen, ich habe Probleme, die ich selber nicht lösen kann. Und auch zu sagen, ja, letztendlich auch Ängste, nicht weiter zugehörig zu sein, ausgegrenzt zu werden, isoliert zu sein, Unverständnis zu bekommen, von anderen, von Kolleginnen und Kollegen abgewertet zu werden. Ich denke, es ist ein Paket aus alledem.
Auch Therapeuten und Therapeutinnen geben ungern offen zu, psychische Probleme zu haben, zu deren Bewältigung sie professionelle Hilfe brauchen. Dabei müssten sie, gerade durch ihre Ausbildung, mit am besten wissen, dass Kindheit und Jugend Spuren in ihrem Leben hinterlassen haben.
Bei Helferinnen und Helfern mache ich die Erfahrung, dass es oft biografische Motive gibt, die dazu geführt haben, dass diese berufliche Rolle gewählt wurde. Das ist nicht immer im klassischen Sinne einer Selbsttherapie, aber natürlich spielen unsere eigenen Wunden, Erfahrungen und Verletzungen aus der Biografie auch eine Rolle für die Berufswahl. Und unterstützende, soziale, helfende Berufe bieten ja die Möglichkeit, nicht mich selber in einer ohnmächtigen Position zu erleben, sondern in einer handelnden Position.
Handeln aber heißt stark sein, behandelt werden dagegen ist ein Zeichen von Schwäche. Das gilt nicht nur für Ärzte und Therapeuten, aber auch für sie. Die helfenden Berufe brauchen ein Gespür für ihre eigenen Grenzen, betont Sven Steffes Holländer.
Wenn ich in meiner beruflichen Tätigkeit davon ausgehe, ich bin unverletzbar, ich habe Superhelden- oder Superheldinnenkräfte, mir kann nichts etwas anhaben, dann ist es sicherlich etwas, was auf Dauer problematisch werden kann. Das heißt, ich brauche ein Gespür für eigene Belastungsgrenzen. Und das ist sicherlich in einem unterstützenden Beruf eine besondere Herausforderung, weil oft Bewertungen vorgenommen werden, wenn es um mich geht, ist es was Egoistisches.
Sagt Sven Steffes Holländer, Chefarzt der Heiligenfeldklinik Berlin für psychosomatische Erkrankungen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.